Ja, ich danke dir, Katrin, für den Einstieg auch heute mit den Behinderten. So fällt mir es doch wieder etwas leichter. Obwohl ich merke, es fällt mir immer schwerer, etwas in den Text hinein oder etwas zu schreiben. Deswegen versuche ich mal, ohne Zetteln auszukommen. Ich kann es eh nicht lesen. Und weil ich ja weiß, dass ich so meine Einschränkungen habe mit den Sehen, habe ich mir kurz vor der Predigt, also kurz vor dem Beginn des Gottesdienstes überlegt, gehst mal zum Andreas, der war beim Pilgern, vielleicht hat der eine Predigt mit. Hat mich abblitzen lassen. So müssen wir oder werden wir miteinander jetzt etwas ins Gespräch kommen. Ich habe vor längerer Zeit, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, eine Geschichte gehört, und die will ich euch weitergeben, eine ganz kurze. Da wurde ein Gelehrter, der also über ein Thema sehr gut Bescheid wusste, angefragt, kannst du uns nicht einen Vortrag halten? Kam also irgendjemand zu ihm und sagte, kannst du uns dort und dort einen Vortrag halten? Und da sagte der Gelehrter, sicher kann ich machen. Wie viel Zeit habe ich denn? Kann ich mich richtig ausbreiten oder habe ich nur eine anderthalbe Stunde oder habe ich vielleicht bloß 20 Minuten oder eine halbe Stunde für den Vortrag? Da hat der Fragende, der ihn also einlud, verwundert gefragt, hat das was miteinander zu tun? Sagt er, ja, wenn ich so viel Zeit habe, wie ich nur brauchen kann, dann könnte ich sofort mitkommen. Wenn ich eine anderthalbe Stunde bei euch einen Vortrag halte, da brauche ich 2 bis 3 Tage Vorbereitung. Sollte ich aber nur 20 Minuten Zeit haben, dann würde ich mir 14 Tage Zeit ausbitten, um das vorzubereiten. Worauf will ich hinaus? Jesus hat etwas noch Schwierigeres eigentlich gemacht. Er hat in diesen 5 Versen von 10 bis 14, was wir also jetzt von der Katrin gehört haben, hat er dort in diesen 5 Versen hat er alles reingebracht, was nur geht, wo ich denke, das packt man eigentlich gar nicht. Schon im ersten Vers geht es um Ort, wer die Männer waren oder dass es Männer waren, wo sie hingingen, also was vorher geschah, was sie vorhaben, was passierte. Dann ging es noch in diesen 5 Versen darum, wie die Einschätzung ist über ihr Tun und was die Konsequenzen sind. Das alles in 5 Versen unterzubringen, also da hätte meine Deutschlehrerin Freude mit mir, wenn ich das schaffen würde. Und wir wissen ja, zumindest das, was wir aus der Bibel heraus kennen, dass Jesus zwar viel im Tempel war und auch als Kind im Tempel war, aber nicht so eine theologische Ausbildung hatte wie vielleicht Paulus, der ja unter bestimmten großen Gelehrten dort eine Weiterbildung hatte. Jesus hat das gepackt, in 5 Versen unterzubringen. Nun geht bei uns meist eine Schublade auf, wenn wir diese Geschichte hören. Und die Älteren unter uns werden sich erinnern, am 12.11.2000 habe ich diese Predigt schon mal gehalten. Ja, ihr wisst noch, so grob. Also da ging es auch schon um das Thema und ich habe sie mir nochmal angeguckt und habe gemerkt, ja, vieles davon, was ich damals gedacht habe, kann ich immer noch unterschreiben und in manchen bin ich vielleicht ein Stückel, so hoffe ich, auf einem höheren Niveau, wie so einer Wendeltreppe. Man ist an derselben Stelle, nur guckt ein bisschen weiter oben auf etwas hier drauf. Immer wieder dasselbe Thema, aber man hat vielleicht eine Lebenserfahrung gehabt. Und so ist es hier natürlich auch mit dieser Predigt. Also man entwickelt sich weiter. Und bei vielen Leuten wird natürlich bei diesem Thema Pharisäer und Zöllner wird einfach eine Schublade aufgehen. Alles klar, das ist der, alles gut. Weiß ich eigentlich Bescheid. Und das stört mich eigentlich ein bisschen. An mir selber, aber auch an wenn ich das so meine mitzubekommen, wie er andere tickt. Das muss ja nicht stimmen, was ich mitbekomme. Wollen wir anfangen mit dem Vers 10. Dort wird also von 2 Männern gesprochen, die sich aufmachten, um in den Tempel zu gehen und zu beten. Sie gingen hinauf. Sie gingen hinauf, also Jerusalem, der eine oder andere weiß da ein bisschen Bescheid, also da gibt's ja die Geschichte von diesem, der von Jericho nach Jerusalem oder umgedreht zog, dass das also eher in Berg hinauf ging, also Jerusalem liegt ja höher im Land. Nun weiß ich nicht, wo die herkommen, ob die nur aus der Stadt kommen. Wenn sie vom Ölberg kommen, müssten sie eigentlich einen Berg runter in das Tal und drüben wieder raus. Oder wenn sie aus der Stadt kommen, dass sie da zum Tempelberg hochgegangen sind. Oder ob das hier meint, sie gingen hinauf, vielleicht von einem Dorf, irgendwo. Auf jeden Fall machen sie sich auf und das ist Mühe. Und da kann ich jetzt wieder an Andreas und seiner Frau sagen, ja, wenn wir einen Berg hinaufgegangen sind mit dem Rucksack hinten drauf, das war schon manchmal ganz schön anstrengend. Und mir geht es ja nicht anders. Und die Leute damals hatten ja, wenn sie unterwegs waren, was mit. Woher wissen wir das? Jesus hat ja zu seinen Jüngern mal gesagt, wenn ich euch jetzt aussende, dann nehmt nichts mit. Nichts zu essen und keine Tasche und kein Geld, sondern gar nichts. Also kann man ja davon ausgehen, dass die Leute auch damals was mit hatten. Und die hatten vielleicht auch was mit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall machen sie sich auf. Die zwei sind auf dem Weg zum Beten. Das sind also Leute, die gläubig waren. Das ist der Pharisäer, genauso in irgendeiner Weise der Zöllner. Und damit kommen sie mir ein Stück näher. Und diese Abwertung von dem Pharisäer und dem Zöllner, der Zöllner ist der Gute und der Pharisäer der Schlechte, ist manchmal ein bisschen schwierig. Auch wenn Jesus das später natürlich ausmalt. Wenn er aber darüber spricht, über den Pharisäer und den Zöllner, dann ist es natürlich so, dass er dort Modelle dorthin stellt. Ich weiß nicht, was das heute bei uns bedeuten würde. Ob das vielleicht der Junkie ist, wo wir sagen, ach, das ist die Gruppe. Oder, sorry, es sollte jemand hinne sein, ein Finanzbeamter. Ach, das ist diese Gruppe. Ja, irgendwo. Ich weiß nicht, was es bedeuten soll. Ich kann es nicht sagen. Aber es ist nicht ganz so zu vergleichen, weil Pharisäer und Zöllner kamen aus einer Gruppe, aus den Gruppen der Juden. Das waren also letztendlich Leute, die im Glauben oder zumindest mit dem Glauben etwas zu tun hatten und von Gott wussten. Heutzutage, wenn man dieses Bild spiegelt, ist es ja nicht so. Der kleinste Teil in Deutschland und gerade hier in Ostdeutschland, das sind die Christen. Es sind ja die Atheisten viel mehr. Also ist dieses Bild natürlich etwas verzerrt. Weiter will ich aber trotzdem auf die beiden eingehen, bloß so als Einschub, dass wir das mal gehört hatten. Der Pharisäer und der Zöllner, die machen sich also auf und wollen in den Tempel gehen, um zu beten. Die hatten den Anliegen. Der Pharisäer musste nicht dorthin gehen und der Zöllner musste dort auch nicht hingehen. Sie haben sich aber aufgemacht. Sie wollten irgendwas tun. Ob nun der Pharisäer gesehen sein wollte und der Zöllner mit seiner Schuld nicht mehr, das kommt dann später zum Tragen. Aber erstmal machen sie sich auf den Weg. Ihr habt euch heute früh auch auf den Weg gemacht und habt gedacht, der Mike, na gut, dass er nicht alleine ist, setzen wir uns mal mit hin und hören, was er zu sagen hat. Vielleicht kannst du, meine liebe Frau, noch einmal den Vers 10 und 11 vorlesen. Dankeschön.
Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner.
Danke, reicht mir. Ja, was macht denn eigentlich der Pharisäer? Der stellt sich hin an manchen Stellen. Also wenn ihr verschiedene Bibelübersetzungen nehmt, dann steht bei dem einen vorne, dass er sich vorne in den Tempel hinstellt. Bei anderen steht nur, dass er sich groß macht, beziehungsweise dass er präsent irgendwie ist. Und dann zählt er auf: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Also das würde jetzt für mich bedeuten, mein Gott, ich danke dir, dass ich kein Junkie bin. Ist das eigentlich was Schlechtes? Dass ich kein Ehebrecher bin? Vielleicht ist nicht auch meine Frau froh, dass das so ist. Ich danke dir, dass ich kein Betrüger bin, kein Gottloser. Ist das was Schlechtes, was der Pharisäer dort sagt? Ich finde nicht. Es sind eigentlich alles Gebote, die Gott gegeben hat. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht betrügen. Später spricht er noch davon, dass er den Zehnten gibt von allem und dass er zweimal fastet. Auch das sagt Gott, gib den Zehnten Teil. Was ist denn da schlecht an dem Pharisäer? Was ist schlecht? Eigentlich nichts. Ich finde erstmal, wenn ich nicht die Konsequenzen hinterher lese, wenn ich mal am Text bleibe, finde ich, das ist nicht schlecht, was der dort sagt. Und der Zöllner steht hinten und sagt, ich bin ein sündiger Mensch, Gott vergib mir. Diese Gruppe von Menschen hat man ja heute auch manchmal, die ihr Leid etwas zelebrieren. Die dann sagen, ach, mir geht's ja so schlecht und kannst du mich nicht mal trösten? Und das habe ich und das habe ich und meine Augen sind ja so schlecht, könnt ihr mich nicht mal trösten? Könnt das also ganz negativ lesen, wenn ich mag, wenn ich also dort bleibe. Aber scheinbar ist das nur die halbe Wahrheit. Aber die ist eben auch da, dass der Ansatz vom Pharisäer gar nicht so schlecht ist und der Ansatz vom Zöllner auch anders gesehen werden könnte. Ja, vielleicht kannst du mir den nächsten Vers noch vorlesen, sonst fällt mir das noch ein bisschen leichter.
Dankeschön.
Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme.
Und weiter.
Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig.
Genau. Ja, haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, aber wir wissen natürlich, dass Jesus dort noch eine andere Einschätzung hat. Was ist eigentlich falsch an der Sache? Was passt nicht? Es passt einfach das nicht und um ehrlich zu sein, das ist mir gestern erst auf dem Spaziergang einmal so halb um Talheim präsent geworden. Der Pharisäer ist ein Mensch und das wissen wir alle, der sagt eigentlich immer ich, ist klar. Ich bin so. Und danke Gott, dass ich so bin. Das Ego wird also hoch hinausgestellt. Der stellt sich auf den Stuhl und sagt, ich seht mich, ich mach das und das und das und das. Und du? Und dann kommt aber noch etwas. Der Pharisäer ist mit dem zufrieden, was Gott einmal zu ihm gesagt hat. Vor langer Zeit hat Gott, so glaubt er, Gott hat ihn in eine Familie, in eine Stelle gesetzt, wo er eben ist und dafür dankt er Gott. Er ist nicht bei dem aktuellen Gott, sondern in der Vergangenheit. Dessen, was Gott einmal für ihn getan hat. Danke Gott, dass du mich so gemacht hast, wie ich bin. Aber nicht, dass es ein werdender Prozess ist. Und das ist der große Unterschied zum Zöllner. Der Zöllner weiß von dem jetzigen Gott, der weiß, dass Gott ihm jetzt gnädig sein kann und wird. Weil Gott eben ein Gott ist, der gnädig ist. Und der Pharisäer weiß es nicht. Der Pharisäer sagt, was Gott einmal vor langer Zeit getan hat, das ist gut für mein Leben und davon kann ich zehren. Aber im Jetzt zu sein, davon hat der Pharisäer keine Ahnung. Null Ahnung hat er davon, was Gott mit ihm in diesem Jetzt macht. Vielleicht den nächsten Vers noch.
Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.
Ja, danke schön. Das war der Vers 14. Ja, aber was wir jetzt nicht machen dürfen, ist, dass wir diesen Pharisäer vollkommen in Boden treten. Er ist nicht gerechtfertigt, steht dort. Er ist nicht deswegen bei Gott abgeschrieben. Jetzt in dem Augenblick ist er nicht gerechtfertigt. Und vielleicht will ich noch mal ein Stück zurückkommen, vielleicht auch auf uns als Christen. Manchmal habe ich hier auch auf der Kanzel von dem einen oder anderen Prediger gehört, was er alles leistet. Dass er die Bibel durchgelesen hat in einem Jahr und dass er Bücher liest und mir das doch auch machen müssen und sich ein bisschen dargestellt wird. Das ist nicht das, was hier rauskommen soll. Hier soll rauskommen, dass auch nicht, dass man nicht gelobt werden darf und so und dass das vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn ich mich so selbst anpreise und sage, guck mal, ach, trotz meiner Augen, was ich alles machen kann, ich gehe auch so weit wie der Andreas, ach, und das, was ich alles kann. Und ich baue an meinem Haus rum und so weiter. Das ist das, was Gott hier nicht will. Was Jesus auch, dieser Hochmut. Ich meine auch nicht das, dass man sagt, alles, was gut gelungen ist in meinem Leben, das ist von Gott, und alles, was schlecht ist, das war ich selber. Das ist auch manchmal in unseren Gemeinden so. Da machen wir uns ganz klein. Nein, das ist nicht der Ansatz. Ich glaube, dass wir Lob als Menschen brauchen und dass wir auch gesagt bekommen können, Mensch, an der Stelle hast du mir aber weitergeholfen. Aber dass wir das nicht wie so ein Schild vor uns hertragen, wenn es Demonstration ist, hier, ich bin, guckt mal, was ich alles kann. Ich habe nicht mal die Ehe gebrochen. Ja? Das ist, was diesem Pharisäer vorgeworfen wird. Manchmal kommt auch der eine oder andere hier und sagt, ich gebe meinen Zehnten und ihr müsst das auch tun. So, das ist es nicht. Wenn er aber sagt, probiert's doch aus, und das habe ich hier auch gehört, probiert doch aus, was Gott macht, wenn ihr den Zehnten gebt. Ich weiß, dass das für manche ganz schwierig ist. Wenn ich dort ganz anders an diese Sache herangehe, finde ich das okay. Aber wenn ich meine Dinge so vor mir hertrage, das finde ich mühevoll. Und ich glaube, das spricht er an, und da meint er uns Christen auch ganz besonders. Ich habe jetzt am Freitag gerade mit unserem BM, wer weiß, was der BM ist? Der Bürgermeister. Mit dem BM habe ich also Fußball gespielt am Freitag in Leugersdorf. Und da haben wir also mal auch so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und ich sagte, na, ich freue mich eigentlich über dich. Früher warst du manchmal nicht so in den Gemeinden. Da hast du mal einen Stellvertreter. Na, da hatte ich keine Zeit. Ich sage, ja, ist schon klar. Aber jetzt kommst du. Freue ich mich eigentlich, dass du diesen Blick für ein bisschen breiter aufgestellt hast. Ja, ich danke dir für die Worte und so. Also, wir haben noch über das eine oder andere gesprochen, aber dort kam auch die, wo er sagt, ja, wir geben als Stadt an der Stelle, und manchmal kommt auch von dem einen oder anderen Christen etwas zurück, wo wir merken, das findet man schon ein bisschen mühevoll. Wenn wir dann was erwarten, obwohl wir was gegeben haben, ich will darauf nicht näher eingehen, aber wir geben an eine Stelle was und dann kriegt man eine Schwierigkeit zurück. Das müssen wir gut hören, dass wir nicht nur eine fordernde auch eine Institution sind, sondern auch immer wieder die Gebenden sind. Also, den anderen loben, das wünsche ich mir, dass er das macht, braucht er heute früh dann nicht zu mir kommen und sagen, hier, es war gut, ich weiß meine Schwächen. Aber den Blick dafür zu haben, den anderen immer wieder groß machen, das ist gut. Jetzt kommen wir wieder auf die Zweie zurück, auf den Pharisäer und den Zöllner. Also, der Pharisäer ist nicht verworfen. Der ist von Gott nicht verworfen an der Stelle. Der hat immer noch die Chance, umzukehren. Das dürfen wir hier an der Stelle nicht vergessen. Es steht nur dort, dass der Zöllner gerechtfertigt ist, wogegen der Pharisäer nicht gerechtfertigt ist oder bei seinen Sünden bleibt. Und da macht hier Jesus auch etwas ganz Besonderes, was mir auch eigentlich sehr spät erst aufgefallen ist. Wir leben oder wir lesen in diesem Text, eigentlich sind wir ja noch vor der Kreuzigung, vor der Auferstehung. Aber was sagt er eigentlich zu dem Zöllner? Gott hat ihm seine Sünden vergeben. Da steht nichts von Opfer, von irgendeinem Lamm oder einer Taube oder irgendwas, Brand oder sonst welche Opfer, die ich alle nicht kenne. Sondern da steht, weil er Gott darum gebeten hat, letztendlich, ich fasse zusammen, sind ihm seine Sünden vergeben. Er nimmt also die Kreuzigung in Stücke schon fast wie voraus. Wir haben das ja an anderen Stellen. Wie kann er Sünden vergeben? Und da sagt Jesus an einer Stelle, dass ihr merkt, dass ich nicht nur Sünden vergeben kann, gebe ich euch das Zeichen, indem er nämlich so einen Lahmen heilt. Wenn ihr euch erinnert, der durch die Decke gelassen wurde und nimm dein Bett und geh. Das ist so eine Stelle. Jesus nimmt hier ein Stückel voraus die Kreuzigung und die Auferstehung. Wogegen beim Pharisäer er im Alten zurückbleibt. Das, was er nämlich sagt, Gott hat früher mal was für mich getan, das bleibt bei ihm auch. Er muss um seine Sünden, die ja bei ihm geblieben sind, ein Opfer bringen. Irgendein Lamm oder Taube, was auch immer. Und das fand ich sehr interessant. Und das alles in 5 Versen zusammenzufassen, das fand ich schon fast genial. Und dabei habe ich nur mit meinem schwachen Geist hier etwas zusammen versucht, euch nahe zu bringen. Nur ganz, ganz geringe Geschichten. Ja, und dass wir mal merken, wie wir uns eure Stickel überheben. Ihr wisst ja, dass wir mittlerweile auch mit katholischen Christen zusammenleben oder die ab und zu Kontakt haben. Also unser Benjamin hat ja eine katholische Frau kennengelernt auf dem Pilgerweg, ne, wie sich das gehört. Mit der habe ich gestern Abend auch noch einmal einen kurzen Schwatz über grob dieses Thema gehabt. Aber eigentlich will ich euch erzählen vom Urlaub. Ich war also mit meiner Frau im Urlaub im katholischen Franken und Südhessen. Und da waren wir unter anderem in Würzburg und in Fulda. Also Würzburg, also große Stadt für Franken, also eine Regierungsstadt. Und Fulda dann im Süden von Hessen. Und da haben wir also versucht, verschiedene Kirchen dort aufzusuchen. Das meiste, was wir gesehen haben an Kirchen, waren eigentlich katholische Kirchen. Eine einzige evangelische haben wir gesehen, waren wir auch drinnen. In den meisten katholischen konnte man nicht rein oder in einigen konnte man nicht rein, weil die hatten gerade so ein Fest von irgendeinem Heiligen, der Franken missioniert hat und hatte also dort, da waren also gerade die Tage, wo sie den besonders begehen, ich weiß, war es nicht sogar noch runter Geburtstag, die hatten also Feierlichkeiten ohne Ende und wir wollten immer wieder in so eine Domkapelle dort rein oder in so einen Dom rein. Und wenn wir drinnen waren, war wieder ein Gottesdienst dort drinnen, standen wir hinter der Glastür und haben nur mal reingeguckt, weil wir eben gerne mal rein wollten. Und da ist mir so aufgefallen, naja, die haben natürlich sehr viele Heilige. Und die Martina, also die katholische Dame, die unser Benjamin meint lieben zu können, oder die ja sogar liebt, die sagte mir, Papst Johannes Paul, ne, war es Johannes Paul? Ich glaube, der Johannes Paul II. Hätte alleine in seiner Amtszeit 900 Leute zur Heiligen gemacht. Also da war so um die 20 Jahre, 27 Jahre oder irgend sowas war der Papst, keine Ahnung. 900 Heilige, ganz schön viel. Und da überheben wir uns ja als evangelische Christen und sagen, ach, haben wir damit nichts zu tun. Ja, eben pharisäermäßig, genauso. Und dann habe ich mir überlegt, während meines Urlaubs, na wie ist denn das, wenn du manchmal ältere Geschwister oder Geschwister besuchst, da kommst du dorthin und dann sagt die eine Schwester, der eine Bruder, die andere Schwester, ich habe jetzt einen Gottesdienst von Bruder XY gehört. Das musst du mal hören. Das ist wichtig. Und das höre ich jeden Sonntag und dann auch manchmal unter der Woche. Unsere neuen Heiligen. Wenn ich den nicht gehört habe, also das kannst du alles auch noch vergessen. Wir erheben uns an einer Stelle, wo wir meinen, ja, wir sind besser wie die Katholiken. Und sind eigentlich nicht besser. Wir sind nicht besser. Wir müssen, sind genauso auf die Gnade Gottes angewiesen, jeden Tag, immer wieder, und müssen sehen, wo tun wir den anderen eigentlich weh mit der Art, wie wir drauf sind. Ich weiß, dass vor 20, 25 Jahren oder vor 40 Jahren, auch da werden sich die Älteren erinnern, dass wir da mit katholischer Kirche gar nichts am Hut hatten. Da war schon evangelische Kirche schwer und Adventisten, ging so. Da habe ich noch hier Sprüche gehört, dass die Adventisten gesagt haben, wenn die Kirche läutet, Babel schellt. Also so ging das unter Christen zu. Und was sagt Jesus in Johannes 17? Ich will, dass sie eins sind. Eins. Ich meine nicht, dass wir alle gleich denken und ticken. Das wird nicht funktionieren. Da ticke ich schon mit meiner Frau ganz unterschiedlich, obwohl wir uns sehr nahe manchmal sind. Aber dass wir eines Geistes sind, dass wir Jesus als den jetzigen, heute derselbe sehen. Das ist A und O. Und das will uns diese Geschichte sagen. Ich bin ein sündiger Mensch. Gott, vergib mir heute. Amen.